Ich will den Bogen ein bisschen weiterziehen noch, weil ich glaube, dass wir als Eingangsthese mal als Hochschule in Deutschland was verschlafen. Und ich habe mit Marc heute Morgen beim Frühstück drüber gesprochen. Ich war auf der EduLearn und habe einen Vortrag gehalten und ein Teil meiner Untersuchung ist Organisationsentwicklung, war da hinten, wer war es? Ja. Ich beschäftige mich, wie man E-Learning in der Uni verbreiten kann. Wir haben auch hier Mega Digital als großes Projekt gehabt. Helge Fischer hat gerade eine Diss geschrieben über Haltung bei Profs, was pro und gegen E-Learning geht. Und ich glaube, das ist ein unglaublich zähes Geschäft in Deutschland. Und alle, die im Hochschulbereich sitzen, hier nicken, FH Wiesbaden. Entschuldigung, das geht aus der Kamera. Und dann kam jemand auf mich zu an der Uni, wo ich mal studiert habe, in den USA, von State University of New York, und meint, Frau Bremer, die Probleme haben wir in Amerika nicht. 30% der On-Education im College-Bereich ist online. Da habe ich immer wieder Diskussionen mit Rolf Schumeister an dem Punkt, der sagt, das ist schlechte Education, das ist billiger. Da sind die Kräfte, die das machen, der Staff ist nicht hochqualifiziert wie in der deutschen Uni ein Prof. Das mag stimmen, aber ich hatte auf der EduLearn unglaublich viele Menschen aus anderen Ländern, aus Indien, Südafrika, die kamen und sagen, lieber schlechte Education als keine. Ja, sie sagen einfach, sie wollen einen Weiterbildungsbereich haben. Das ist in Deutschland ein bisschen andere Situation, aber ich glaube, dass wir in Deutschland auch in dem Bereich momentan im Hochschulbereich Weiterbildung von universitärer Lehre so ein bisschen abspalten und selten die E-Learning-Einrichtungen mit den Weiterbildungseinrichtungen eng verzahnt sind. Was ich eigentlich möchte mit dieser Tagung, ist auch an der Stelle ein Appell und irgendwo, dass dieser Trend nicht verschlafen wird, weil ich gebe seit Jahren E-Learning-Veranstaltungen, Workshops für Lehrende. Und ich dachte irgendwann mal, ich mache bestimmt nicht E-Learning bis zu meiner Rente, ich muss mir was Neues suchen. Inzwischen, ich habe auch gestern Abend beim Essen, wir waren nett essen, es wurde auch getwittert mit Volkmar und Jochen, ich habe die Runde gefragt. Ich habe mal das so wahrgenommen, dass es so abbricht und ich glaube, das haben wir alle erlebt. Aber auf einmal ist es so normal in einer Alltagsdurchdringung, die neue Medien, dass ich auf ein viel höheres Niveau in Workshops einsteigen kann, was die oft nicht wissen. Ich habe zum Beispiel VHS Wiesbaden mit Anja Weber jetzt einen Workshop. Oft wissen die nicht so, wie mache ich jetzt E-Learning damit. Aber die Medienkompetenz ist irgendwie da und selbst ältere Menschen wissen, wie man Blog verfolgt, wenn ihre Enkel in Australien reisen. Ja, und mit dieser Medienkompetenz können wir anfangen. Die haben nicht alle und nicht alle haben die Medienkompetenz, einem Open Course mitzumachen. Das haben wir letztes Jahr gemerkt. Aber ich glaube, inzwischen wird das so normal und da will ich eigentlich mal hin. Und ich hole mal ein bisschen aus. Ja, Neckermann, wir wissen alle hier in Frankfurt. Gut, am Ende ist jetzt die Insolvenz, weil der Finanzier nicht mit einsteigt. Aber auf einer anderen Ebene wird gesagt, die haben zu spät die Wende in den Onlinehandel bekommen. Ich habe einfach mal geguckt, was passiert eigentlich in der Welt. Das ist auch nur ein kurzer Input, nicht zu mitschreiben. Handelsblatt sagt nach wie vor, der Onlinehandel wird steigen. Der Marktanteil wächst weiter und hat erstmal in manchen Bereichen auch was überholt. Ich komme nochmal in Werbeausgaben dazu. Also Onlinehandel, klar, wir gehen shoppen online, wir bestellen bei Amazon und Zalando und so weiter, das steigt. Ja. Wikipedia versus Brockhaus, das kennen wir alle, da ist was passiert, ist ein Zusammenhang. Wir wissen nicht genau, wie weit Leute online Zeitungen lesen, so ein Stück weit, weil die nicht immer bezahlen, die surfen. Aber was Zeitungen sehen ist, dass der Anteil der Tageszeitung zurückging. Ich will nicht, dass Sie im Detail, es reicht, wenn Sie die Trends sehen. Ja. Und gleichzeitig ist der Marktanteil bei den Werbeeinnahmen im Online-Bereich gestiegen. Also daran kann man erkennen, dass die Online-Welt eine Riesenbedeutung hat im Zeitungsbereich. Und am meisten hat man das gesehen, das ist nochmal die Zahl, dass unten das Grüne 2009 ist erstmalig mit 19,2 der Anteil für Online Werbeeinnahmen größer als der Bereich für Zeitung. Das heißt, die Verlagshäuser nehmen heute dort mehr Geld ein als über Werbeannoncen in Zeitung. Und dann sitzen wir in den Unis und haben wirklich noch Präsidien, die sagen, ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Und ich glaube, in 10 Jahren, ich habe heute Morgen noch mal irgendwie drüber mit Marc, also, weil für mich war auch irgendwie so, ich gehe jetzt mal radikal damit raus. Ich gebe offen zu, ich hatte eine gewisse Aufgeregtheit auf den Vortrag, weil da so Profis wie Jochen Robes und Volkmar Langer sitzen, da geht es mir, glaube ich, wie Monika König auch, die Gurus. Wir müssen mal radikal denken, wo stehen wir eigentlich, wo wollen wir hin? Und MOOCs sind nur ein Phänomen in diesem Bereich. Das sind einfach mal die Begriffe und ich gehe jetzt wirklich mit Ihnen ein bisschen durch die Tech-Cloud, teilweise einfach nur mit Bildern und auch die MOOCs dazu verordnen. Also Ausgangspunkt, das hat Jochen Robes im neuen Artikel, der gerade erschienen ist, im Handbuch E-Learning ganz schön den Bezug genommen, Joachim eben auch, auf die Online Education Resources, da war, glaube ich, der erste große Break, MIT. Und ich höre auch das da ein bisschen aus, weil ich habe keine Ahnung, hier sitzen wirklich MOOC-Profis, die das selbst machen. Hier sitzen aber auch, glaube ich, Leute unter uns, die noch gar nicht so fit sind. Und sie will ich übrigens auch abholen. Und nicht nur, dass wir hier im oberen Ende der MOOCs uns bewegen. Weil ich glaube, manchmal, wir verlieren auch wieder die Bodenhaftung, wenn wir nur noch quasi das Feintuning auf MOOCs machen, was wir auch gerne machen. Ja. Da fing das an. Und ich glaube, das ist nochmal ein großer Trend, dass Verlage jetzt auch sagen, wir müssen mit den Rechten in irgendeiner Form umgehen. Jan Hansen ist hier, kennt sich da gut aus. Also wir haben da wirklich gerade eine Riesenbewegung auch, wo auch Hochschulen verschlafen, wie weit sie an Rechten überhaupt noch beteiligt sind, auf Dinge zugreifen können, was auch eine Entwicklung hemmen kann und sich damit zu beschäftigen. Ich hatte am Dienstag, ich habe einmal im Monat hier ein Treffen der E-Learning-Beauftragten der Fachbereiche der Uni. Und am Dienstag hat wirklich eine, die kommt aus dem Bereich Kulturwissenschaften, gesagt, wir müssen uns darum kümmern, dass wir Recht an Bildern behalten. Und hat wirklich gesagt, bitte lasst uns dazu noch dieses Jahr eine Tagung machen, damit wir weiter Bilder quasi rankommen, aber auch wissen, was wir mit unseren Ressourcen machen, die wir ins Netz stellen. Und das ist was, worum wir uns als Hochschule kümmern müssen. Wo wir zum Beispiel ran wollen in diesem Jahr, ist uns mal damit zu befassen, dass wir unglaublich viel Content als Uni produzieren. Wir filmen jede Tagung, wir filmen 50 Vorlesungen pro Woche. Davon ist ein Drittel frei im Netz. Wir erzeugen WBTs, aber wir haben jedes auf einem anderen Portal. Wir haben E-Lecture-Portal, WBT-Portal und es gilt, dass wir auch eine Open-Content-Strategie als Uni machen. Eine der wenigen Unis, die sowas haben, ist die Uni Wien, ja, und die Uni Zürich. Die Eva Seiler-Schied hat sich mal sehr früh darum gekümmert. Peter Baumgartner ist jemand, der sich um sowas kümmert. Ich glaube, die wenigsten Unis haben eine Open-Content-Strategie. Wer ist an der Hochschule mit einer Open-Content-Strategie hier im Raum? Also ich darf mich nicht melden. Ja. Und das ist was, wo es muss auch nicht Open Content sein. Ich sage, was ich dieses Jahr angehen will, ist Content-Strategie mit dem Open in Klammer. Wir müssen nicht alles ins Netz stellen, aber wir müssen unseren Content wenigstens in irgendeiner Form organisieren. Und in Hessen sind wir zumindest seit Monaten verabredet, uns auch mehr darum zu kümmern. Ich schaue mal Richtung Jan Hansen. EduPunks will ich nur mal streifen. Das ging ein bisschen wild durch den Sommer. Das ist so zu früh fürs Sommerloch gewesen. Und zwar gab es in der Zeit einen Artikel, der echt Empörung ausgelöst hat. Also ich war auch empört, weil wir waren nicht genannt. Die schreiben da über MOOCs und nennen uns nicht. Das war ja wirklich gemein, dachte ich. Joachim hat darauf reagiert, weil dieser Mensch, der da interviewt wurde, ist so überhaupt nicht in unserer E-Learning-Szene. Ich fand es trotzdem, auch wenn ich dem nicht in allem zustimme, hat er radikal gedacht. Er hat es einfach zu Ende gezogen, dass er sagt, es gibt Menschen, die werden sich nicht mehr irgendwie an der Uni einschreiben, sondern die gehen durchs Netz. Und da werde ich am Ende wieder den Bogen zu den Bachelor schließen. Die gehen durchs Netz und versorgen sich mit Bildung. Für mich war im OPCO 11 im letzten ganz spannend, da hatten wir einen Dreck. Wofür zahlen eigentlich Menschen in Online-Fortbildung? Da war so mit diesem Weiterbildnerin, mit Lore Ress und so war diese Diskussion. Da war die Frage, wenn doch alles im Netz ist, warum melden sich Leute auf so einen Kurs an? Ich glaube, was Menschen wollen, ist A, Taktung und B, Community und vielleicht noch Betreuung. Aber zu wissen, dass man eine gewisse Zeit mit Menschen getaktet an was lernt und auch weiß, da sind jetzt noch andere und danach fällt diese Gruppe, auch jetzt die Gruppe, wieder auseinander. Aber dieses Wissen, dass noch andere, ich bekomme ein bisschen Führung und Taktung und selektives Material angeboten und werde ein bisschen an die Hand genommen. Ansonsten könnten wir alle frei im Netz gehen. Wir haben letztes Jahr viele Teilnehmer gehabt und es gab kein Zertifikat und trotzdem gehen Leute in die Taktung rein. Und ich glaube, das ist, was Menschen wollen. Ich habe jetzt ein bisschen über diese EduPunks recherchiert, also der Artikel ist noch nachlesbar, Joachims Kommentar, du kannst doch gerne noch mal was ergänzen, dann du hast ja auch darauf im Blog reagiert. Was ich ganz spannend finde, dass Jim Kwum hat so ein bisschen was geschrieben, es gibt ganz tolle Videos zu EduPunks. EduPunks sind weniger die Leute, die sich mit Bildung versorgen, habe ich dann im Netz ein bisschen gefunden, sondern eher auch Anbieter, die kein LMS nutzen, sondern freie Tools im Netz. Das ist auch so ein bisschen, wie der Begriff EduPunk verstanden wird. Eigentlich Lehrende, die sagen, ich mache nicht die tradierten Lernplattformen mit, sondern ich bediene mich mit Tools im Netz. Und deshalb ist das eigentlich ganz nah an MOOCs, diese EduPunk-Bewegung. In manchen Artikeln wird der EduPunk auch der Lerner. Ne? Der Lerner, der nicht jetzt formal, konventionell sich irgendwo anmeldet, sondern sich mit Wissen im Netz versorgt. Aber ursprünglich waren es eher die Anbieter, die Punks sind und da diskutiert werden. Dann gab es eine Riesenkritik daran, dass das keine Punks sind, weil sie nicht radikal genug sind und so weiter. Joachim, melde sich.
Ja, bloß kurz, weil diese Zeit genau wurde. Ich finde den Begriff EduPunk eigentlich gar nicht toll, aber wenn schon, dann steht es halt für eine Do-it-yourself-Philosophie, ja, genau, nicht die genau. klassischen kommerziellen Systeme, ja. sondern Nutzung von Social Media, alles offen und aus der Tradition genau ja. kommende Moves und dass dann dieser Herr, der da interviewt wurde, erstens mal das falsch verwendet ja. und wenn er schon verwendet, dann auf die Moves anwendet, die dem gar nicht entsprechen.
Ja, das stimmt.
Ich hatte es ja, ja vorhin erläutert, ja. eigentlich ein ganz klassisches instruktionales Modell verfolgen.
Ja, ja. Und was wichtig ist, dieser Begriff Do It Yourself ist als Kürzel auch jetzt zum Begriff geworden. Also mein Ziel von meinem Input ist auch all denen, die diese Begriffe über den Weg laufen, die nichts mit anfangen können, auch nochmal eine Verortung von diesen ganzen Strömungen zu geben. Ja. Die Edupunk-Bewegung wird referenziert auf einen ganz frühen Wiki-Projekt 2008, wo einfach die University of British Columbia statt einer Lernplattform benutzt hat, mit Studierenden in Original-Wikipedia-Text zu schreiben. Ja, das war für mich gar nicht auf dem Screen, ich habe gerade über Wiki was Längeres geschrieben, dass das mit der Edupunk-Bewegung so stark verbunden wird, aber das ist der Gedanke. Statt die Plattform der Uni gehe ich raus ins Netz und mache Content mit Studierenden da im Netz an Tools, die da draußen sind. Das ist so diese Idee auch, die in den Herkünften bezogen wird. Ganz nett ist, es gibt so eine Session von 5 Diskussionen, wo die sich streiten in YouTube, wo eben diese ganze Edupunk-Diskussion geführt wird. Wie eine Art nettes Streitgespräch lohnt sich mit dem Jim Coombe auch zusammen und dem, wie heißt der Gardner Campbell. Also es ist ganz nett zu sehen, nur als paar Tipps, was man so sich nochmal anschauen kann. Nennt sich Edupunk Battle auf YouTube in 5 Sequenzen. Ja. Ich habe, der Jochen hat immer Vorträge so gehalten, wie ich gerade, dachte mal, was macht der? Der macht so, ich merke, es ist eigentlich, erzählt man, folgt man nicht, wie man im Netz ist. Ja, man twittert, das ist ein Twitter-Vortrag im Prinzip, man gibt so Tipps. Ja, deshalb, die Links sind dann auch in den Folien im Netz. So. Gehen wir jetzt mal zu den MOOCs. Also für mich war spannend auch die Wiki-Sachen. Einige MOOCs waren ja auch nicht auf WordPress, wie wir es machen, also eine Blog-Software, sondern liefen auf Wikis auch. Also das ist auch möglich, die da zu machen. Na, ich klicke hier daneben. Der Joachim hat es schon verortet. Ich würde gerne unseren auch nochmal da verorten, weil wir hatten hier eine Bewegung. Aber jetzt nochmal einen kurzen Ausflug, was dieses C-MOOC, dieser Konnektivismus. Ich mache das auch ganz kurz. Vielleicht können wir das auch nochmal besprechen. Für die, die es noch nicht so richtig fassen können, wir haben auch einen Profi im Raum, Jochen Robes hat öfter darüber gesprochen, ganz kurzer Ausflug in den Konnektivismus, in ganz klein gefasst. Also damit verbunden wird George Simmons, 2005 hat er einen Artikel darüber geschrieben und die Idee ist im Prinzip, Entschuldigung, dass wir durch Vernetzung lernen und in Vernetzung lernen und letztendlich eine wichtige Kompetenz darin besteht, sich vernetzen zu können und auch zu wissen, wo was steht. Also weg von diesem, ich befülle nicht mehr mich mit Faktenwissen, sondern ich befülle vielleicht einen Ort mit Faktenwissen, einen Container, meinen Rechner oder ich weiß von guten Orten. Und ich habe mir in den letzten Monaten einfach mal so angeguckt, wie weit das in meinem Alltagsleben zutrifft. Und es ist wirklich so, Volkmar Langer twittert tolle Sachen und in dem Moment, wo die manchmal kommen, haben die keine Bedeutung für mich. Aber ich lege die auf Halde. Das heißt, ich nehme die einfach und lege die als Bookmarks irgendwo hin, wissen, dass ich vielleicht in 3 Monaten einen Artikel dazu schreibe und das dann wertvoll ist. Und dazu kommt noch eine Bedeutung, die Volkmar hat, dass ich weiß, seine Links sind eigentlich immer gut. Ja, das heißt, ich nehme nicht jeden Twitter-Kanal und habe einfach mal geguckt, wie weit stimmt es für mich eigentlich, was George Simmons mit dem Konnektivismus beschreibt in meinem Alltagsleben. Und in Firmen sehe ich das, dass viele gar nicht mehr so lange Workshops machen, sondern wir machen das zum Beispiel momentan, wir geben Moodle-Workshops für Volkshochschulen und Schulen. Dass wir die auf einen halben Tag runterfahren und gar nicht mehr so viel Wissen an einem Tag in die Köpfe quetschen, sondern so ein bisschen Anreißer, wie viel die mit ihrer kognitiven Ladung an dem Tag machen können. Und dann liegen Materialien im Netz, die sie, wenn sie dann endlich ihren Moodle-Kurs umsetzen, abrufen können. Das sind Videos, ja, Tutorials. Sodass ich wegkomme von so einem langen Präsenztag, aber sie wissen, wo es ist und haben genug Basiskompetenz, um sich das dann zu fischen, was sie dann brauchen. Und das ist so eine Form, wie ich merke, wie ich das in meinen Fortbildungen zurzeit auch umsetze und damit, was Firmen lieben, Präsenztage verkürze. Ja. Und gar nicht mehr so viel on hold in den Kopf der Leute an dem Tag reinquetsche, dieses Wissen was, sondern die wissen so viel, dass sie gehen können und wissen, wo es steht, wenn sie dann in einem halben Jahr teilweise später den Moodle-Kurs umsetzen oder 3 Monate. Die wüssten sowieso nicht mehr, was ich mittags um 15 Uhr mit denen gemacht habe, weil die da wirklich müde sind. Ja. Und das merke ich, wie sich das im Alltag bei mir verändert. Große Kritik, also der Konnektivismus hat immer eine große Kritik, George Simmons, den habe ich letztes Jahr in Schweden getroffen, der sagt, das Dummste, was er je gemacht hat, war es, eine Lerntheorie zu nennen, weil er damit so viele Angriffe bekommen hat. Es gibt ein schönes Zitat von ihm, wo er sagt, ich möchte es lieber tun, als zu diskutieren, ob es eine Lerntheorie ist. Ja, und eigentlich ist er jemand, der eher rausgehen möchte, ins Feld das umsetzen. Und das ist auch, wo ich sehe, es gibt Kritik an, dass es keine Lerntheorie ist, es ist nicht umfassend genug, er nimmt mich Bezug auf Vorarbeiten, wie zum Beispiel Communities of Practice von Wegner und so weiter, es gibt einfach eine Menge Ansätze. Gern kann das hier ergänzt werden. Ja, ich wollte auch eher in den praktischen Teil rein. Und das Ziel ist eigentlich bei ihm, dass man weiß, wie man sich organisiert und wie man sich vernetzt. Eine Kritik ist zum Beispiel, ich hatte es mit Joachim gestern besprochen, dass Wissen nicht außerhalb des Kopfes sein kann. Also er sagt im Prinzip, Wissen kann in Knoten sein und Knoten können auch Maschinen sein und nicht andere Menschen. Und das ist einer der Hauptkritikpunkte. Ich glaube, es hängt davon ab, welchen Wissensbegriff wir haben. Kann Wissen in einer Maschine sein, in dem Papier, oder ist Wissen immer nur im Hirn mit Bedeutung und Kontexten? Ich glaube, da muss man einfach den Wissensbegriff für sich nochmal sortieren, um das diskutieren zu können. Aber gehen wir zurück in die Praxis. Ich glaube, da wird es noch einige pädagogische Diskussionen drum geben. Zurück zu den MOOCs. Was links passiert, Joachim hat es schon angedeutet, ist eigentlich, dass zurzeit eine Kommerzialisierung stattfindet. Und ich habe am Ende nochmal zwei Haltungen und das sind diese AI-MOOCs und da passieren noch zwei Geschichten. Es gibt dann noch eine Differenzierung. Audacity ist ein Anbieter, der jetzt sagt, wir wollen große Mengen Bildung anbieten. Wenn man auf deren Webseiten ist, stellen die so unglaublich gut dar. Da denkt man, das sind die guten Menschen. Ja, und das da hinten dran steckt aber ein Businessmodell. Aber die komplette Textart von Audacity ist so unglaublich. Wir wollen für wenig Geld Bildung in die Welt bringen. Da denkt man, oh, wie schön, dass es die endlich gibt. Aber die haben ganz klar hinten dran ein Geschäftsmodell. Ganz spannend ist eine Übersicht, die habe ich jetzt nur mal, die müssen Sie nicht lesen, ja, ich lese die auch nicht vor. Aber was hier passiert ist, es gab eine Übersicht über MOOCs. Und was passiert? Die Original-MOOCs, die Mütter und Väter des MOOCs von George Simmons, waren nicht genannt. Ja. Und Downs hat auch reagiert. Und das ist, ich lese kurz vor, wenn es hin zu klein ist. Also warum bei dieser Liste, wo die MOOCs verglichen werden, sind wir eigentlich nicht dabei mit unseren konnektivistischen MOOCs? Und er sagt, naja, es ist nicht so, dass die nicht wüssten, dass wir nicht existieren. Aber da ist eine ganz klare Neigung dazu, in der Diskussion die kommerziellen Initiativen nach vorne zu heben. Und irgendwann wird man sagen, das ist USA-basiert, man muss wissen, die beiden sind Kanadier, die Gründer oder die Urväter. Es ist USA-basiert und es ist eine kommerzielle Initiative. Ja. Und da ist auch jetzt Sorge bei diesen CMOOC-Leuten, diesen Konnektivisten, dass eben dieses Kommerzielle momentan auch überhand nimmt. Ja, und ich denke, bei dem Teil werden wir nicht bremsen können, nur weil wir uns darüber beklagen oder dem anderen Lager angehören. Ganz spannend, Justin Weich. Justin Weich ist auch jemand, der bloggt, der ist auf dem EdTeach Researcher, die sind jetzt irgendwie fusioniert mit EdResearcher, heißt das, glaube ich, jetzt das Portal. Er hat mal so eine Unterscheidung gemacht, nach oben geht es Geld verdienen, nach unten ist kein Geld verdienen, nach rechts ist pädagogisch quasi der Tradition verhaftet, dass Menschen miteinander fast konstruktivistisch lernen und verortet zum Beispiel nochmal Audacity und Coursera klar im Geldbereich, während EdX eher noch nicht absehbar ist, sagt er. Die Unterlage ist von 2012, dieses Jahr, wo man sagt, da muss man noch abwarten, ob die Geld verdienen wollen. Da hängt MIT hinten dran, ja, unten. Oben, die sagen ganz klar, wir wollen damit Geld verdienen. Und momentan sind eine Menge so Kategorien unterwegs draußen, da wird viel drüber geschrieben. Ich habe es mal so versucht zu vereinfachen. Ich hatte auch mit Joachim gestern drüber gesprochen, mit dieser Offenheit, da muss man mal genau hingucken. Offenheit kann heißen, ich darf mich anmelden, ich brauche kein Abi oder ich brauche ja, diese Eingangshürden. Aber kaum will ich da an Content ran, kostet es. Also ich glaube, man muss gucken, was bedeutet eigentlich Offenheit. Offenheit in Bezug auf Zugang, ja. Offenheit in Bezug auf Nutzung von Content, nein. Und das ist bei denen, die sind offen, jeder darf mitmachen. Aber auf den Content komme ich, wenn ich bezahle. Das wird das Modell sein. Und diese Offenheit des Zugangs wird genau die Leute auch berühren, die vielleicht auch keinen Hochschulzugang haben und hier im Weiterbildungsmarkt auch ein Stück abdecken. Am meisten sehe ich diese MOOCs eher im Weiterbildungsbereich von Leuten, die gewisse Vorkenntnisse haben und sich weiterbilden wollen. Das war auch unsere Erfahrung und Rückmeldung letztes Jahr, dass es nichts ist für einen Einsteiger, der Orientierungswissen braucht, sondern man ein gewisses Sachwissen braucht. gewisse Medienkompetenz, um mitmachen zu können. Ja, aber wir stellen uns immer noch die Frage, kann ich einsteigen? Es gibt ja auch von Stanford Kurse, wie auch immer, so das Programmieren lernen, wo man auch mit einem Einsteigerniveau vielleicht reingehen kann. Also Zugang ja, aber Material ist in diesen Bereichen nicht frei, die werden Geld nehmen. Das ist ganz klar, das ist deren Geschäftsmodell auch. Und bitte korrigieren, wenn ich irgendwas, ihr kennt euch da genauso gut. Unsere Bewegung ist, glaube ich, von dem Letztjährigen auf den Diesjährigen ein Stück nach da gegangen, weil wir stärker, also letztes Jahr war es ganz frei und wir haben jetzt für die Lerner, die mehr Orientierung brauchen, das war ja auch für manche einfach zu offen, ein Stück weit Strukturen angeboten, dadurch, dass wir diese Badges eingeführt haben, dazu sage ich gleich noch was. Ich glaube, wir sind ein bisschen in die Richtung gegangen, ganz wenig, minimal, also von dem großen Blick sind wir noch im SIMUG-Bereich, aber es ist ein Hauch in die Richtung. Und Jochen und ich haben uns auch mal getroffen und das analysiert, was passiert ist. Es sind Menschen, die so überhaupt kein Interesse am Zertifikat haben, zum Beispiel nicht mehr dabei. Und für mich war das gefühlt wie die Rucksacktouristen mal letztes Jahr da, aber jetzt ist die Insel nicht mehr interessant. Die sind schon wieder auf einer neuen Insel und jetzt kommen so immer noch Rucksacktouristen, aber die, die auf die Insel kommen, wo schon mal jemand war. Also dass wir auch eine andere Gruppe erreicht haben in diesem Jahr. Womit ich die, die mitgemacht haben, nicht abwerten will, aber ich glaube, eine gewisse Gruppe von Entrepreneurs waren wie Lore Ress oder Monika, warum auch immer, waren auch weitergezogen und machen gerade andere Dinge. Ja, und die waren aber letztes Jahr dabei. Das sind Menschen, die brauchen überhaupt kein Zertifikat. Die wollen eher neue Inseln erproben. Und das ist so ein bisschen, und wir hatten ja auch mehr Anmeldungen und das mit dem Budget. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, was wir auf jeden Fall gelernt haben. Der Joachim hat es gesagt, wir haben einen anderen Rhythmus. Wir hatten auch 14 Wochen. Wir hatten letztes Jahr 12 statt 6 Themen, dieses Jahr 6. Von wöchentlich sind wir auf 2 wöchentlich, 900 Teilnehmer mit 388 Blogposts. Mein aktueller Stand ist, wir haben mehr Teilnehmer, weniger Blogposts, aber Simone wird ja auch noch ein bisschen was zur Statistik sagen. Wir hatten keine Leistungsnachweise, wir hatten welche, aber für mich noch interessant, wir hatten letztes Jahr viel mehr Beiträge von Teilnehmern in anderen Formaten. Und wir werden in den nächsten Wochen uns noch hinsetzen müssen, das auszählen. Aber wir hatten mehr Initiativen, wo Teilnehmer irgendwelche Orte angefangen haben. Ein Isapad, ein Wiki. Ich fand das dieses Jahr nicht so sehr und selbst die Dinge, die wir angeboten haben, wurden nicht genutzt. Das ist Anne, wo ist sie? Anne in Game-Based Learning hatte, wo ist sie denn, Anne? Da. Du hast in Game-Based Learning was angeboten, im Wiki. Ich habe ein Isapad angeboten für Gesture-basiert und da kam nicht viel. Und letztes Jahr kam aus Teilnehmereien auch weitaus mehr, zum Beispiel auch Filmbeiträge am Ende, kamen so Filmchen. Kann man übrigens noch machen am Wochenende, wer noch Filme machen möchte, ja. Aber ich fand, es waren noch mehr Tools, die Teilnehmer eingebracht haben, entdeckt haben. Da war ein bisschen anderes, ja, ich kann es fast sagen, eine andere Atmosphäre ein bisschen. Ich kann das kaum beschreiben und da möchten wir noch ein bisschen ran, das tiefer zu untersuchen. Jetzt komme ich noch mal kurz zum Badges, dann sind wir fertig. Also, die Badges. Ich finde das ein ganz spannendes Konzept, weil irgendwann haben wir gesagt, wir haben 1400 Anmeldungen und 900 wollen eine Teilnahmebestätigung. Ich kann nicht 900 Leute abzählen, wie viele die gemacht haben. Geben wir jetzt jedem eine Teilnahmebestätigung oder den Vielbloggern? Und dann kamen wir dann und gesagt, okay, dann machen wir das mit den Badges. Wir sind da sehr spät auf die Badges-Idee. Also die Idee hatten wir schon länger, aber haben spät entschieden, okay, jetzt machen wir es. Deshalb ist es technisch nicht perfekt. Ja, also wenn wir früher geplant hätten, das zu tun, dann hätten wir das technisch noch runtergemacht, zum Beispiel, dass es dann automatisch die Blogbeiträge in das Badge einliest. Das hat zum Beispiel nicht geklappt. Ja. Wer hat denn hier ein Badge gemacht und gepflegt in meinem Raum? Ja. Okay. Die können ja auch gerne nochmal Erfahrungen dann teilen. Was nicht ging, war eben, man bloggt und das Badge erkennt, ah, ich habe gebloggt, das wäre was, das würde ich gerne machen. Aber wie gesagt, es war sehr schnell. Wir hätten nie gedacht, dass 900 Leute bei der Anmeldung auf Teilnahmebestätigung Ja klicken. Da sind wir ein bisschen erschrocken, bin ich ganz ehrlich. Das müssen wir irgendwie lösen. Ja. Und dann, okay, dann machen wir das jetzt mit den Badges noch und sind da spät dran und dann aber das realisiert. Es gab die 3 Level und für mich sind die Badges momentan so der kleine Bruder, aber wirklich der ganz kleine Bruder von dem E-Portfolio in der Wirkung, weil es den Lerner schon mal dazu führt, mal zu überlegen, wie viel will ich eigentlich machen, wie viel will ich eigentlich einbringen, ja, wie viel Zeit habe ich eigentlich. Und das Schöne ist, man konnte sein Badge-Level verändern. Also wenn man nach 4 Wochen merkt, oh, ich wollte Kurator sein, wenn ich Glück habe, bin ich ein guter Kommentator, dann konnte man es verändern. Und das ist zum Beispiel was in Amerika mit Lernverträgen auch, ganz altes Konzept. Ja? Und dass man so einen Lernvertrag macht und sagt, wie viel will ich tun? Und dann schreibt der Dozent. Und das hat mich wirklich erinnert an diese didaktische Methode des Lernvertrags. Wir hatten 900 wollten eine Teilnahmebestätigung. Man muss mindestens Kommentator oder Kurator für die Teilnahmebestätigung sein und hatten dann doch 65 plus 15, 80 Menschen, die ein Badge auf den Levels gemacht haben. Zeigt auch ein bisschen, man nimmt sich viel vor. Aber wie gesagt, wir kamen auch spät mit den Badges dann rein, nach den 900 Teilnahmebestätigungen. Ja. Für die, die nicht wissen, was Badges sind, Badges ist ein System, in dem man eben selbst markiert, wie viel man machen möchte oder Leistungsnachweise sammeln kann. Und es gibt einige Portale wie die Khan University, die jetzt schon sagen, wenn ich so und so viele Videos angeguckt habe, dann kann ich ein bestimmtes Badge-Level bekommen und das erlaubt mir dann, an bestimmte Ressourcen ranzukommen, an die ich vorher nicht rankomme, zum Beispiel. Ja. Und wichtig ist eigentlich das Badge, das ist ein Badge. Ein Badge ist einfach ein Namensschild, ein Anhängen, und, ja, ein Orden, was ich mir anhänge. Und das Spannende ist, und da ist Mozilla dran, die haben ein System entwickelt, dass ich im Prinzip dieses Badge am Ende auf dem Profil in Xing oder Facebook ausweisen kann, aber es ist eine technische Rückkopplung geplant an den, der das ausgestellt hat. Und für die gibt es eben diesen Issuer, das wären in dem Fall wir als Einrichtung, wir vergeben das Badge. Es gibt den Earner, das sind Sie, die da irgendwie diese Punkte sammeln, Videos angucken, Quizzes mitmachen, Blogbeiträge schreiben. Und es gibt den Displayer, das wäre Xing, Facebook, was auch immer, die das Badge zeigen. Das sind drei verschiedene Einrichtungen. Und die Idee, was, das ist jetzt unglaublich klein, was Mozilla plant, ist, dass das durchläuft als System. Und in dem Moment, wo jemand auf Facebook sein Badge zeigt, wie eine elektronische Abprüfung kommt. Soweit ich weiß, ist das noch nicht technisch realisiert. Was realisiert ist, dass innerhalb eines Profils bei der Khan Academy ich dort mein Badge habe kann und das wird auch überprüft, ob ich wirklich diese Videos angeguckt habe. Ja. Wir haben gesagt, wir überprüfen das nicht, wir sind auch technisch, wir hatten nicht genug Zeit, Sie tragen ein. Und wenn Sie sich ein Badge dahin hängen, aber die Leistung nicht erbracht haben, ist es ja öffentlich im Netz und ist ja nicht schick, was Sie da machen. Ja. Wir basteln nächste Woche noch an der Realisierung der Badge, also wo ist er, Markus, genau, Markus und David, David Schmidt macht auch bei uns die Technik, die werden nächste Woche, kannst ja nachher noch was dazu sagen, was wir geplant haben, Ihnen so ein Embedded-Schnipsel, ein Embedded-Code, dass Sie Ihr Badge ausweisen können. Ja, das Bild gibt es im Netz bei Mozilla auf dem Projekt. Und vielleicht kurz, dann komme ich auch zum Ende, die werden ganz kritisch gesehen, also auch hier ist ein Teil, da sagt eine, ich nehme mal einen Elternteil, wichtig wäre, dass ich quasi schon informelle Kompetenzen, die ich gebracht habe, anerkannt bekomme. Das wird als gut gesehen, ja, dass ich auch irgendwo reinkomme und schon was mitbringen kann und nicht bei Null anfange, sondern Anerkennung bekomme. Stell dir vor, ich habe schon einen Teil des Wissens, wenn ich irgendwo einsteige und kann den auch einbringen. Und es hilft, informelle Lernerfahrung einzubringen. Das steht hier, falls ich es nicht lesen kann, ich sage mir die wichtigsten Sätze. Hier sagt, ich denke, das ist ein Elternteil, der sagt, naja, wer sagt denn eigentlich, dass der das Badge vergibt, die Kompetenz hat es zu vergeben? Ja, da ist die Kritik. Ja, und das ist in Stanford übrigens passiert, bei diesem 160.000-Leute-Kurs, da haben dann einfach die Hochschullehrer, ich sage ja nicht, dass sie das nicht vergeben können, was passiert ist, die Hochschullehrer haben die Teilnahmebestätigung vergeben, nicht die Hochschule. Und das wurde auch heftig diskutiert, was ist denn, wenn jetzt Hochschullehrer eine Opko anbieten und einfach Teilnahmebestätigung vergeben? Claudia Bremer, Uni Frankfurt, gibt Ihnen jetzt eine Bestätigung. Ist das Uni Frankfurt? Ist das nicht? Das ist zum Beispiel eine Diskussion, die auch gerade geführt wird. Wer darf eigentlich ein Badge vergeben? Oder Bestätigung rund um MOOCs. Das finde ich auch ganz spannend, dass irgendwie so Stinking Badge, ist das so, brauchen wir echt noch weitere Badges? Ja, also werden die da nicht inflationär? Fazit von diesen drei Sachen, ich habe die bei Scoobit entdeckt, wo Volkmar Lange auch viel mitarbeitet, dass es heftig diskutiert wird und es ist in Bewegung, es ist nicht final, es ist in Bewegung, da wird technisch einiges passieren. Ich glaube, das wird auch im Weiterbildungsbereich kommen, auch für Einrichtungen wie Volkshochschulen und so weiter, im Sprachenbereich, Punkte sammeln, selber pflegen, sich anerkennen lassen, neue Levels bekommen. Das Netz wird uns das abbilden. Ja, ja, ich komme so zum Ende. Fragen an die Zukunft habe ich. Das wird heftig diskutiert gerade, was passiert eigentlich gerade mit Stanford und MIT. Und da gibt es zwei Zitate, mit denen ich gleich komme. Was, die Fragen, die ich an Sie heute geben will, ist eigentlich, was machen die Unis damit und die Hochschulen? Ist das was nur für den Weiterbildungsbereich oder müssen wir nicht endlich aufwachen und sagen, wir brauchen da was? Welche Chancen gibt es im Bildungsmarkt? Arbeiten wir mit Badges? Sollen wir das als Hochschule machen? Welche Weiterbildungseinrichtungen kümmern sich darum? Und Herausforderung Open Education ist so, wo ich glaube, wir müssen anfangen, da noch mehr hinzugehen. Ich glaube, wir Hochschulen schlafen. Ich will schließen mit zwei Zitaten. Das eine ist hier der Steve Carson. Der war Direktor von dem Courseware an MIT, also diese Open Courseware, und Präsident von dem internationalen Courseware Konsortium. Und der sagt, alle hyperventilieren über diese Experimente und glauben, dass die traditionelle Bildung ersetzt wird. Und er sagt eher, ich glaube, das passiert nicht. Wenn Stanford das macht, und ich habe immer das Gefühl, so, MIT und Stanford, die lauern gerade so aufeinander, die gucken so, was der andere macht ein bisschen. Wenn Stanford das macht, sollen sie ruhig mal machen. Die gucken jetzt mal, was so geht und probieren damit rum und sammeln Erfahrungen. Ich glaube, es wird lange, lange dauern, bis Stanford schafft, seinen eigenen Schwanz aufzufressen. Also quasi damit traditionelle Bildung auch anzugreifen. Ja, ihr solltet eher entspannt euch. Jetzt kommt Stanford, die sagen, da kommt ein Tsunami. Und der Präsident von Stanford sagt im Prinzip, da kommt ein Tsunami und ich weiß nicht genau, was passieren wird. Mein Ziel ist, ich will die Welle reiten. Ich möchte das sehen, was da kommt. Ich möchte es gestalten können. Und die Diskussion ist im Prinzip, dass die Elite-Unis, Harvard, Carnegie Mellon, MIT und so weiter, nicht zurückgelehnt sind und warten, was da passiert, sondern aktiv gestalterisch dabei sind und Teil dieses Wandels sein wollen. Und das ist auch, warum sie Elite sind, sagt er im Prinzip, weil sie auch das irgendwie mitgehen. Ja. In Unternehmen würde ich nachher Jochen Robes verweisen. In Unternehmen werde ich manchmal gefragt, ich wurde letztens gefragt als eine von der Firma, sollen wir einen MOOC machen? Sage ich, weiß nicht. Vielleicht als Verband, das ist auch Herr Pape, der kann auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ich glaube, für ein einzelnes Unternehmen kriegt es nicht die Gruppe für einen MOOC, aber ein Verband könnte wahrscheinlich einen MOOC machen. Ich fände es spannend, mal einen MOOC zu machen, der nicht Bildung und Technologie als Thema hat, sondern vielleicht Archäologie oder Gesundheit oder so. Also die bleiben ja schon alle noch in diesem Technikbereich. Was ich in Firmen eher sehe, dass wir eine Konvergenz haben von Wissensmanagement mit E-Learning und nicht mehr, das ist die Abteilung E-Learning und das ist jetzt Wissensmanagement. Ich sehe in Projekten, ich mache Firmenprojekte, dass ich mit beiden Abteilungen reden muss, um zu gucken, dass Menschen in E-Learning-Settings oder in Personalentwicklung Content liefern, der im Wissensmanagement einem Unternehmen genutzt wird und Leute, die in einer höher gestellten Position sind, Schnipsel aus der Weiterbildung, die ihre Mitarbeiter in Präsenzsitzungen absitzen, mitkriegen, indem Vorträge gefilmt werden und wo die wenigstens wissen, was ihre Mitarbeiter gelernt haben, indem sie sich ein Video angucken von dem Vortrag. Also ich sehe eine Konvergenz in dem Bereich. Ich sehe da jetzt keinen großen MOOCs. Ich sehe noch dieses Learning on Demand. Also dass kleine Schnipsel bereitgestellt werden, wo Leute prozedurales Wissen oder schnelles Wissen sich reinziehen. Das ist der große Aufwachruf. Ich hoffe, dass wir wirklich darüber diskutieren können heute, dass da was passiert. Ja. Also mir geht es nicht nur um MOOCs, mir geht es um, dass wir uns um diesen Bereich mehr kümmern. Dankeschön. Fertig. Danke.